So, liebe Profihörer und Rinnen, Sie haben gehört, Klimahysterie ist das Unwort des Jahres geworden, weil es den Kampf gegen den Klimawandel verächtlich macht. Mir fällt immer auf, wie viele vom Klima reden und wie wenige tatsächlich ihr eigenes Leben verändern, um das Klima zu schützen. Also, nach wie vor sieht man doch kaum Elektroautos auf den Straßen und noch immer essen die allermeisten Menschen wirklich gerne Fleisch. Das einzig wirklich Nachhaltige an den neuen Umwelt- und Klimabewegungen sei dann wohl auch ihre Nicht-Nachhaltigkeit. Das behauptet der Umweltsoziologe Professor Dr. Ingolf Fuhr-Blühdorn vom Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit der Wirtschaftsuniversität in Wien. Herr Blühdorn, guten Morgen.
Guten Morgen.
Oder habe ich Sie jetzt völlig fehlinterpretiert?
Naja, so ein bisschen schon, nicht? Also ich denke, die neue Klimabewegung ist natürlich die Frage, wie revolutionär sie sein kann. Und Klimabewegungen sind immer zyklisch. Also das heißt, wir haben eine gewisse Phase der Mobilisierung und dann verschwinden die auch wieder. Wir kennen das von Occupy und so weiter. Aber natürlich ist die Frage immer, was ist wirklich das neue Element? Und haben wir etwas im Vergleich zu älteren Bewegungen, was uns hinausträgt über das, was wir schon probiert haben? Und wenn wir uns die neue Klimabewegung angucken, dann sind zwei Sachen auffällig. Das eine ist, ganz wichtig sind solche Vorschläge wie CO2-Bepreisung. Das ist ein guter Vorschlag und das soll man auf jeden Fall machen. Aber solche ökonomischen Maßnahmen sind nicht neu. Und wenn wir also bisher mit solchen ökonomischen Maßnahmen nicht sehr erfolgreich gewesen sind, dann gibt es auch nicht so sehr viel Grund, unmittelbar mal zu glauben, dass sich das jetzt revolutionär ändert. Und das Zweite ist, diese neuen Bewegungen, die sagen ganz stark, der Staat soll es richten. Und das ist eine Fehleinschätzung. Die alten sozialen Bewegungen oder die älteren, die haben immer gewusst, der Staat kann es nicht. Und die neuen sozialen Bewegungen, die neuen Umweltbewegungen, die müssen nun zeigen, warum soll der Staat es denn jetzt können? Und das insofern darf man eine gewisse Skepsis haben. Aber natürlich müssen wir hoffen, dass die politische Energie uns weit trägt.
Ich will nochmal den Titel Ihres Buches nennen. Das heißt Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit, warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet. Diese These ist ja eine steile. Also warum sind Sie sich so sicher, dass der Wandel nicht stattfindet? Womöglich erkennen wir ihn bloß nicht wie den Wald vor lauter Bäumen, denn es gibt ja durchaus Fortschritte.
Ja, es gibt Fortschritte und es ist auch falsch zu sagen, dass kein Wandel stattfindet. Es findet auf jeden Fall viel Wandel statt. Das merken wir unter anderem daran, dass bestimmte politische Bewegungen Konjunktur haben und andere nicht. Das ist vollkommen klar. Es passiert nicht nichts. Und wir sagen auch nicht, dass der Nachhaltigkeitswandel nie stattfinden kann. Das wäre ganz falsch, in so einer Form deterministisch zu sein. Wir sagen aber, bisher findet er nicht statt. Und in diesem Buch fragen wir, warum findet er nicht statt? Mhm. Und unsere starke These, Sie sagen unsere steile These, starke These ist da, dass zwar sehr viele gesellschaftliche Akteure vom Nachhaltigkeitswandel reden und ihn auch ernsthaft wünschen, aber dass wir genauso ernsthaft an unseren Freiheiten und an unseren Lebensstilen, Sie haben eben gesprochen vom Fleisch, vom Reisekonsum und so weiter, festhalten. Das heißt, wir sind nicht unernsthaft bei der Nachhaltigkeit, aber wir sind genauso ernsthaft beim Verteidigen von unserer Freiheit und unseren Lebensstilen.
Ich denke mal, viele werden trotzdem sich versuchen an der Nachhaltigkeit, also weniger Plastik zu verbrauchen, weniger CO2 produzieren, Strom sparen, öfter zu Fuß gehen, ökologisch einkaufen. Muss nachhaltig leben für uns Konsumenten nicht immer nur der Versuch bleiben, weil 100% Nachhaltigkeit können wir gar nicht leisten, oder?
Das ist richtig. Nachhaltigkeit ist ja sowieso kein Begriff, den wir objektiv definieren können. Nachhaltigkeit ist ja immer etwas, was wir gesellschaftlich aushandeln. Was wollen wir überhaupt erhalten? Für wie lange wollen wir das erhalten? Und so weiter. Und natürlich gibt es eine Politik der kleinen Schritte. Sie haben das eben richtig gesagt und dem stimmen wir auch vollständig zu. Nur diese Politik der kleinen Schritte, die haben wir seit den 80er Jahren, seit den 70er Jahren. Denken Sie, wir hatten in den 70er Jahren das Buch von Erhard Eppler, Wende oder Ende. Seither diskutieren wir die kleinen Schritte. Und mit den kleinen Schritten kommen wir immer kleine Schritte weiter. Aber gleichzeitig weitet sich der Ressourcenkonsum und weitet sich der Klimawandel und so weiter immer stärker aus. Das heißt, die kleinen Schritte jetzt mit dem Plastikkonsum, die sind ganz wichtig, aber die bringen nicht den großen, Kulturwandel. Solche kleinen Schritte, denken Sie an Katalysatoren und so weiter, die gehen wir seit 50 Jahren. Wir brauchen mehr. Das ist der Punkt.
Ja, was ist denn Ihr Fazit? Wir brauchen mehr von wem? Vom Staat oder von jedem einzelnen Verbraucher?
Wir brauchen mehr vom Staat und von jedem einzelnen Verbraucher. Was wir vor allem brauchen und was dieses mehr vor allem ist, ist, dass wir uns verabschieden davon, bestimmte Dinge, die uns lieb geworden sind, wie zum Beispiel unser Mobilitätsverhalten, wie unser Ernährungsverhalten, wie unsere Wohnformen und so weiter, dass wir die erhalten können und gleichzeitig sozialen Frieden und ökologische Stabilität erzielen können. Das können wir nicht. Und wenn wir CO2-Bepreisung versuchen, das versuchen wir ja auch schon länger, dann ist das im Prinzip eine richtige Überlegung. Aber das führt nur dazu, dass die Teile der Gesellschaft, die sich das locker leisten können, den Mehrpreis bezahlen. Und es sind genau die, die den größten ökologischen Fußabdruck haben. Das heißt, es machen die bürgerliche, die gebildete, die mobile, die kosmopolitische Mittelklasse macht genau das weiter, was sie immer gemacht hat. Die kann das nämlich bezahlen. Und da, es wird keinen verhaltensändernden Effekt haben. Genau das ist das, was wir in den letzten Wochen diskutiert haben mit der CO2-Bepreisung. Wie hoch muss sie eigentlich einsetzen, damit sie genau da, wo viel geflogen wird und nicht bei denen, die eh nicht fliegen, einen wirklichen Effekt hat?
Ein dickes Buch voller sehr schlauer Beiträge. Es heißt Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Ingolfur Blüdorn ist einer der Autoren, hat es mit herausgegeben. Erschienen ist es im Transkript Verlag. Und Herr Blüdorn, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Diskussion und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch.
Tschüss.